Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen im Musiksalon, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte den heutigen Podcast einem der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts widmen, dessen Name für viele Musikfreunde, auch geeichte Musikfreunde, nicht mehr so ein Begriff ist wie der seiner großen Kollegen. Wenn wir an das amerikanische Orchesterwunder denken, dann sprechen wir von George Sell, von Fritz Reiner, von Eugene Ormandy, aber eigentlich sollten wir auch von ihm sprechen, Sergei Koussevitzky. Er wurde vor 150 Jahren geboren. Modest Mussorgskis Nacht auf dem kahlen Berge beginnt so, und bei kaum einem Dirigenten beginnt sie dermaßen stürmisch, dermaßen expressiv, aber auch gleichzeitig ungeheuer transparent in allen Stimmen. Das war Sergei Koussevitzky, 25 Jahre lang Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra, und er hat in den Ohren vieler Kenner und Beobachter der Szene dieses Boston Symphony Orchestra zu einem der größten, wenn nicht dem größten Symphonieorchester seiner Ära gemacht. Eben mit dieser erstaunlichen Mischung aus mitreißender Ausdruckskraft und höchster technischer Perfektion. Und das, obwohl es die Legende will, dass Koussevitzky eine äußerst unorthodoxe Schlagtechnik gehabt hat als Dirigent, sodass sich die Musiker zunächst einmal an das gewöhnen mussten. Aber als sie sich gewöhnt hatten, nach der Akkommodationsphase, wie man sagen könnte, da gelangen wirklich außerordentliche Interpretationen. Und dank dieser außerordentlichen Interpretationen ist Koussevitzky zu einem der meistbeschäftigten Plattenstudio-Dirigenten seiner Ära geworden, vor allem in den 30er und 40er Jahren. Da hat er eine Shellac-Edition nach der anderen herausgebracht und die haben sich verkauft wie die warmen Semmeln. Auch die Komponisten, und Koussevitzky hat sich sein Lebtag für die zeitgenössische Musik stark gemacht. Also auch die Komponisten waren oft erstaunt, was man aus ihren Partituren herausholen konnte. Also ein Werk wie die erste Symphonie von Sergei Prokofjew, die sogenannte Symphonie Classique, hat eigentlich kein Interpret mehr so spritzig, virtuos und bei aller Rasanz ungeheuer prägnant in allen artikulatorischen und rhythmischen Details mehr dargestellt. Da vergisst man rasch das Alter dieser Aufnahme. Musik Der derartige orchestrale Brillanz erreicht hat, er hat natürlich Eifersüchteleien heraufbeschworen. Arturo Toscanini, der große Konkurrent, soll einst kurz nach Beginn einer Radioübertragung gebannt vor dem Apparat sitzen geblieben sein und die Interpretation bis zum Ende des letzten Satzes der Symphonie verfolgt haben. Nur um zu hören, wer es da wagte, das Werk seiner Meinung nach so zu verunstalten. Als die Ansage dann verkündete, es hätte das Boston Symphony Orchestra unter Sergei Koussevitzky gespielt, soll Toscanini mit einem angewiderten "Der Bassist" abgeschaltet haben. Der Bassist. Tatsächlich hasste Toscanini, der damals Chef des NBC Orchestras war und natürlich der berühmteste Dirigent der Welt, den Kollegen aus Boston abgrundtief. Und tatsächlich war Sergei Koussevitzky Bassist, genauer Kontrabass-Virtuose. Das war aber nicht sein Ziel gewesen. Als Kind hat Koussevitzky bereits festgestellt, ich möchte Dirigent werden. Und als Dirigent wollte man ihm zunächst am Konservatorium gar keine Chance geben. Es war eigentlich nur eine Stelle bei den Kontrabässen im Konservatoriumsorchester frei und so hat man dem jungen Mann freigestellt, also wenn du hier studieren möchtest, dann musst du Kontrabass studieren. Ein Studium, das auf 5 Jahre veranschlagt war. Welches Talent Koussevitzky war, mag man daran ermessen, dass er dieses 5-jährige Studium in 5 Monaten absolviert hat. In Tat und Wahrheit. Er wurde also tatsächlich zunächst einmal Kontrabass-Virtuose. So etwas hat es gegeben. Eigentlich war Koussevitzky der erste Große im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, der es geschafft hat, international mit dem ungelenken Instrument Karriere zu machen als Solist. Er hat auch die ersten kommerziellen Aufnahmen, Schellack-Aufnahmen wiederum, mit Kontrabass-Soli gemacht. Und er hat für sein Instrument dankbare Eigenkompositionen geschrieben, die beweisen sollten, dass man da nicht nur mit ungeheurer Rasanz musizieren konnte. Es war ja interessant, sein Solo-Debüt in Deutschland unter der Leitung von Arthur Nikisch hat Koussevitzky als Kontrabass-Solist gemacht und dabei das Cello-Konzert, das berühmte erste Cello-Konzert von Camille Saint-Saëns musiziert. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass es möglich war, auf dem Kontrabass die ungeheuer brillanten Passagen, die dem Cello zugedacht waren, sauber zu musizieren. Also, in seinen Kontrabass-Solo-Kompositionen, da hat Koussevitzky versucht zu beweisen, dass derartige selbstverständlich am Kontrabass möglich sein sollte. Dass man aber auch ausgreifende Gesangsmelodien phrasieren können musste. Ausschnitt aus dem Kontrabasskonzert, das Sergei Koussevitzky unter der Anleitung seines Komponistenlehrers Reinhold Gier komponiert hat. Sportiv-technische Höchstleistung auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch der Versuch, keinen Takt der Musik als Selbstzweck klingen zu lassen, sondern Musik musste bei Koussevitzky immer mit Ausdruck verbunden sein. Und die Balance, die er bei der Kombination dieser beiden Eigenschaften sein Lebtag versucht hat zu erreichen, die hat es ihm ermöglicht, auch Musik der Spätromantik, die die Kritiker gern als ein bisschen kitschig oder Filmmusik verdächtig bezeichnet haben, in ihrem ganzen Gehalt zu erfassen und, wo es denn möglich war, als durchaus tiefgründig erkennen zu lassen. So geschehen etwa bei der dritten Symphonie von Sergei Rachmaninow. Sergei Koussevitzky dirigiert Rachmaninow, ein Ausschnitt aus der dritten Symphonie. Da stehen die Gegenpole einander gegenüber. Auf der einen Seite schon die typische rachmaninowsche Melodik, auf der anderen Seite scharf geschliffene Attacke. Das ist schon Musik der musikalischen Moderne, allerdings eine, bei der die Wurzeln nicht abgeschnitten worden sind. Und für diese Art von Musik war Koussevitzky der ideale Interpret. Keineswegs nur dort, wo es um russische Komponisten gegangen ist. Auf das hätten ihn manche Kommentatoren gerne reduziert. Aber tatsächlich stehen viele Kenner bis heute bewundernd vor den Impressionistenaufnahmen, die Koussevitzky mit Boston-Symphonie gemacht hat. Ravel oder auch Debussy. Da bewährt sich Koussevitzkys Kunst, ein Orchester als Farbpalette abzumischen und die Strukturen der Musik bis in den letzten Winkel zu durchleuchten. Es wird glasklar artikuliert in allen Stimmen. Es gibt quasi keine Nebenstimmen. Auch in impressionistischer Musik nicht. Da verschwimmt nichts zum Klangnebel. Hören wir aus dem Mittelsatz der Tondichtung La Mer, das Spiel der Wellen. Da hört man quasi jeden einzelnen Tropfen auf der Gischt. Der Dirigent Koussevitzky hat sich, wie gesagt, für die Musik seiner Zeitgenossen stark gemacht, für die, die er für große Komponisten gehalten hat und die wir bis heute für große Komponisten halten, etwa eben Rachmaninow oder auch Jean Sibelius. Im deutschen Sprachraum war der ja nicht wohlgelitten, Und Koussevitzky war einer jener Dirigenten, die dafür gesorgt haben, dass die Musik von Sibelius, damals ja zeitgenössische Musik, zumindest im englischen Sprachraum sofort akzeptiert worden ist als wirklich bedeutender Beitrag zur europäischen Symphonik. Von mehreren der Sibelius-Symphonien, von der 4., 6. und der letzten, der 7. Symphonie, hat Koussevitzky die Erstaufnahmen im Schallplattenstudio gemacht. Und wenn man einen Ausschnitt aus der 2. Symphonie hört, die von vielen Interpreten ja noch unter dem romantischen Aspekt betrachtet wird, dann merkt man, dass Koussevitzky als Interpret immer auf klare Konturen geachtet hat und damit auch Sibelius-Musik ganz weit wegbringt von dem vor allem im deutschsprachigen Raum immer wieder geäußerten Kitschverdacht oder Filmmusikverdacht, wie man will. Dass aus dem Kontrabass-Virtuosen Sergei Koussevitzky tatsächlich ein Dirigent geworden war, wie er sich das als Kind schon gewünscht hatte, das hatte der Mann seiner Hochzeit mit der Tochter eines reichen Teehändlers zu verdanken. Er hat sich vom Schwiegervater ein Orchester gewünscht und er hat es bekommen. 80 Mann stark, schiffte man über die Wolga und hat verschiedene russische Städte bereist. Koussevitzky, der Dirigent, war erfunden und, wie schon gesagt, seine Schlagtechnik war ausschließlich dem musikalischen Ausdruck verpflichtet. Ein mechanisches 1-2-3 oder 1-2-3-4 war von ihm nicht zu erwarten. Die Musiker mussten sich darauf einstellen, aber wenn sie sich einmal darauf eingestellt hatten, dann ließen sich auch komplizierte Partituren realisieren. Wie gesagt, 25 Jahre lang war Koussevitzky nach seiner Emigration nach Amerika dann Chefdirigent von Boston Symphony und er hat sich dort für die große Romantik, aber auch für die zeitgenössische Musik engagiert. Unter anderem war er der Uraufführungsdirigent von Béla Bartóks Konzert für Orchester und vieler anderer Werke auch amerikanischer Komponisten. Auch die immer noch zeitgenössischen Spätromantiker haben Koussevitzky beschäftigt. Die Musik seines Zeitgenossen Richard Strauss hat Koussevitzky mit Liebe dirigiert und die komplexen Partituren der Tondichtungen in allen Details durchleuchtet. Bei Strauss geht es ja manchmal zu wie auf einem Bruegel-Gemälde, da kommt jedem einzelnen Instrumentalisten im Orchester eine besondere Funktion zu. Und wenn man dieses Bild weiterführt in den Aufnahmen von Koussevitzky, können wir dann hörend in einem Tongemälde wie dem Till-Eulenspiegel die Physiognomie aller Darsteller genau erkennen. Da spielt das hörbare Alter der Aufnahme wirklich keine Rolle. Es gibt auch in stereophoner Digitaltechnik wenige Aufnahmen dieses Till-Eulenspiegel, die so analytisch klar durchhörbar bleiben, obwohl, und das gilt eigentlich für alle Interpretationen von Koussevitzky, die große Linie immer gewahrt bleibt, die Musik hat immer Zug. Bleibt die in Wien natürlich kardinale Frage, wie ist denn dieser Dirigent mit der Wiener Klassik umgegangen? Und da fällt die Antwort differenziert und letztendlich ziemlich positiv aus. Schon in der Schellack-Ära hat Koussevitzky mit Liebe einige Symphonien von Haydn und Mozart, auch solche, von denen es noch gar keine Aufnahmen gegeben hatte, eingespielt. Und wenn wir ihn jetzt in der Folge Mozart dirigieren lassen, dann achten Sie, meine Damen und Herren, doch darauf, wie viele der erst der sogenannten Originalklangbewegung zugeschriebenen Tugenden schon bei Koussevitzky und seinem Boston Symphony Orchestra hörbar werden. Ich glaube nicht, dass in der jüngeren Vergangenheit eine Mozart-Aufnahme wie die folgende gemacht wurde, die dermaßen klar strukturiert ist, bei der auch im Piano und Pianissimo liebevoll und prägnant artikuliert wird, obwohl die Musik in mitreißender Dynamik voranstürmt. Eigentlich ist das alles andere als eine romantische Deutung dieser klassischen Partitur. Das wird ja den Dirigenten dieser Ära immer gern nachgesagt. Eigentlich, wenn Sie mich fragen, klingt das schon ziemlich modern. Musik möchte diese Hommage an Sergei Koussevitzky mit dem ersten Satz der ersten Symphonie, der sogenannten Frühlingssymphonie von Robert Schumann, beenden. Nicht unbedingt ein Komponist, nicht unbedingt ein Werk, das man mit einem virtuosen Dirigenten aus Russland, der in den USA zu einem der brillantesten Orchestererzieher des 20. Jahrhunderts wurde, assoziiert. Und doch, es ist ganz interessant, wir haben jetzt gerade eine Mozart-Interpretation gehört, die für meine Begriffe zumindest moderner klingt als vieles, was uns heute serviert wird. Jetzt hören wir doch mal romantische Musik. Ganz eindeutig, der Romantiker Schumann bemüht sich um die klassische Form. Wie geht man an diese Musik heran? Heutzutage gibt es die Originalklang-Apostel, die das mit kleinen Orchestern und sehr filigran musizieren, quasi als Nachfolger der Barockmusik, wenn man so will. Der Ansatz von Koussevitzky Anfang des 20. Jahrhunderts war natürlich ganz anders. Er zeigt uns Schumann als den Vorläufer der großen spätromantischen Symphonik, der ganz bewusst anknüpft an die Klassik, der aber alles Mysterium der romantischen Klangwelt auch in seine Symphonik reinbringt, alle Subjektivität, die er zunächst einmal in seiner Klaviermusik erprobt hat. Und da geht es ja auch um das, was der Dirigent Koussevitzky sein Lebtag zu realisieren versucht hat, um Expression. Also erleben wir bei ruhigem Tempo zunächst einmal die Anrufung des Frühlings, ein Liedzitat in den Trompeten, und dann eine durchaus theatralisch abwartende, ein bisschen mysteriöse, vielleicht sogar dämonische, ja eben romantische Atmosphäre, aus der heraus erst langsam mit einigen Holzbläsersoli sich der Eindruck verfestigt, dass es hier um ein positives, um ein aufbrechendes Stück geht. Das war es ja auch für Schumann in seiner Biografie. Der Frühling blüht ja nicht nur mit Blumenknospen auf, sondern das ist ja auch der Frühling im Herzen. Und das kann man irgendwie hören. Und da zeigt sich Koussevitzky als Musiker der alten, großen Schule und inszeniert den Bilderbogen im Allegro-Hauptteil dieses ersten Satzes dann nach allen Regeln der Kunst, farbenprächtig, durchaus mit Tempomodifikationen. Er stürmt also nicht, wie es heutzutage Mode ist, nähmaschinenartig im einmal gefundenen Tempo durch alle Abschnitte des Satzes. Man kann das nun gutheißen oder auch nicht. Jedenfalls liefert Koussevitzky eine in sich geschlossene Interpretation dieser Musik. Architektonisch perfekt und von Boston Symphony mit Akribie in allen Stimmen realisiert. Dem ersten Satz der ersten Symphonie, der Frühlingssymphonie von Robert Schumann, musiziert vom Boston Symphony Orchestra, endet unsere Hommage an den vor genau 150 Jahren geborenen Dirigenten Sergei Koussevitzky. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.